hast du gewusst?
Willkommen zum neuen Podcast von der Zürich Versicherung.
Heute leben und heute sparen für deine Träume von morgen. Eigentlich ein ziemlich einfacher Plan, oder?
Also zuerst mal bin ich einfach nicht so ein besonders guter Sparer, aber ich denke, wenn ich Geld auf die Seite lege, dann überlege ich mir vor allem meistens, dass ich für eine Zeit abgesichert bin, wo es vielleicht mal beruflich nicht so gut läuft.
Mit dem heutigen Podcast wollen wir aber nicht nur wissen, wie ihr es so mit dem Sparen habt, sondern mit Experten reden, die das Sparen und Geldanlegen für eure Träume und Ziele ganz einfach auslegen können. Wir haben die Finanzbloggerin Angela Mügind, aka Miss Finance, bei uns und schauen mit ihr, welche Wege es gibt, schmerzlos Geld auf die Seite zu tun. Und wir laden auch zwei echte Vorsorgeexperten von der Zürich Schweiz ein, um dieser Sache mit der zweiten und dritten Säule auf den Grund zu gehen und geben euch nicht nur handfeste Tools in die Hand, wie die Weltreise zur Pensionierung möglich wird, sondern zeigen auch auf, dass man die Ersparnisse auch vorher nutzen kann, wie zum Beispiel für die berufliche Selbstständigkeit oder für das Eigenheim. Ich bin ehrlich, als momentane Studentin und mit irgendwie 3-4 Nebenjobs mache ich mir eher weniger Gedanken um die Zukunft und lebe mehr im Moment und schaue, wenn ich mich gar kein über Wasser halte. Was vielleicht gar nicht so gescheit ist, wenn ich eigentlich gerne mal mich Richtung Selbstständigkeit bewegen würde. Ja, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir können heute viel lernen.
Drei Säulen für eine umfassende Vorsorge. Unter der ersten Säule versteht man die staatliche Vorsorge, also die AHV, IV und Co. Das Geld soll das Existenzminimum sichern und ist quasi das Fundament des Drei-Säulen-Systems. Die zweite Säule ist die berufliche Vorsorge, das BVG, die uns zusammen mit der ersten Säule unseren gewohnten Lebensstandard sichern soll. Die zweite Säule wird von Arbeitnehmer und Arbeitgeber mindestens zu gleichen Teilen eingezahlt und ist bei den meisten Schweizer der grösste Vermögensteil. Und die dritte Säule ist die private Vorsorge, die allfällige Lücken in der Vorsorge schliessen soll. Und auch zur Erfüllung von Träumen und Wünschen nach der Pensionierung oder auch schon vorher für ein Eigenheim oder eine Firmengründung eingesetzt werden kann.
Hallo, liebe Zürich-Community. Mein Name ist Oliver Gürtler, arbeite bei der Zürich Versicherung und bin dort Leiter vom Broker Relationship Management für das Pensionskassengeschäft.
Der ist gestochen scharf gekommen. Herzlich willkommen bei uns, Oliver. Schön, bist du da und stehst uns Rede und Antwort. Erzähl mal, seit wann beschäftigst du dich mit der zweiten Säule?
Ja, ich sage es mal ein bisschen humorvoll. Oder? So vor fast 20 Jahren hat die zweite Säule eben mein Herz erobert. Oder? Ich muss immer ein bisschen lachen und schmunzeln, wenn ich das sage, aber es ist ganz ehrlich so. Im zweiten Lehrjahr von meiner kaufmännischen Versicherungslehre bin ich eben ins Pensionskassenteam gekommen für eine Rotation. Und dort hat mich das Thema einfach so gepackt. Und seither bin ich in verschiedenen Funktionen tätig gewesen, entlang von der Pensionskasse. Und das catcht mich einfach noch heute, nach so langer Zeit, weil das Thema so unheimlich spannend ist.
Was sind denn für dich die wichtigsten Punkte, die jeder über die zwei Säulen im Vorsorgesystem wissen sollte?
Ja gut, das ist, sagen wir, probiere es mal einfach zu erklären. Dort drauf. Also die zweite Säule hat so einen grundsätzlichen Aufbau. Was kann man sagen? Sie ist obligatorisch ab 18, wo der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer das eben machen muss. Sie beinhaltet einen Teil für die Risikoabsicherung von Invalidität und Tod. Und ab 25 kommt dann eben noch der Sparteil dazu. Das ist der Effekt, oder, wo dann die Jungen merken, oh, jetzt ist der Lohnabzug grösser geworden. Was ist denn da passiert? Oder? Und dann fangen die Diskussionen das erste Mal an entlang von der Pensionskasse. Also das ist mal so der Grundaufbau, den ich gesagt habe. Und was man sicher auch berücksichtigen muss, ist, man hat einen sehr langen Sparhorizont, oder? Also von 25 bis 65, wo man pensioniert wird, stand heute. Das sind 40 Jahre, das ist doch nicht zu unterschätzen und da kann man arbeiten.
Also man spart dabei eigentlich für sich selber?
Ja, ganz genau. Das ist das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren, das auch in der Sotomo-Studie gezeigt hat, dass nur knapp die Hälfte der Befragten darüber Bescheid wissen.
Im Rahmen von einer Marktforschung hat die Vita und das Forschungsinstitut Sotomo den Wissensstand der Schweizer Bevölkerung zum Thema zweite Säule erfragt. Die repräsentative Umfrage vergleicht verschiedene Altersgruppen und ihre ökonomischen Verhältnisse.
Die Studie hat gezeigt, dass sich nur knapp ein Drittel der jungen Erwachsenen mit der Altersvorsorge beschäftigt. Was denkst du, was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür?
für viele Junge ist das Thema halt noch weit weg, oder? Bis zur Pensionierung geht es ja noch so lang. Man nimmt es vielleicht halt einfach als Lohnabzug oder irgendwie Gebühr wahr, weil man es auch nicht selber einzahlen jeden Monat, wie andere Rechnungen, die man halt bekommt.
Warum sollte man sich frühzeitig unter anderem auch mit der beruflichen Vorsorge auseinandersetzen?
Das Pensionskassenguthaben ist für viele Arbeitnehmer der grösste Sparbatzen fürs Alter. Aber die wenigsten sind sich dem eben leider bewusst. Oder? Aufgrund von der langen Spardauer von 40 Jahren, ich habe es vorher gesagt, und die Anlage- und Verzinsungsdauer kann es einen grossen Unterschied machen, wie eine Pensionskasse aufgestellt ist und wie sie mit dem Geld des Mitarbeiters in diesem Sinn umgeht.
Was kann denn ich oder auch die jetzt zuhören, konkret machen?
Ja, reden. Reden und fragen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Stellenwechsel vor mir habe, mit dem HR mal einen Austausch habe. Oder beim aktuellen Arbeitgeber mit dem Chef über das reden. Mit den Arbeitskollegen, mit den Freunden. Wer auch immer. Wichtig ist, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Dass man auch vergleichen kann, was es vielleicht noch gäbe. Im Freundes- und Familienkreis ist man ein bisschen näher, oder? Da kann man vielleicht ein bisschen offener schwätzen über das. Und schlussendlich sich eben seine eigene Meinung bilden. Vielleicht noch einmal in Zukunft denken, ja, wie stelle ich mir dann meine Pension dann vor mit 65 oder was es dann ist?
Voll. Und dann denke ich mir wieder so, ja, du hast eben schon recht, es klingt keiben weit weg, aber es kommt eben gleich.
Es kommt gleich, aber es ist gleich keiben weit weg.
Mit dem Wissen gewappnet, gehen wir noch mal schnell auf die Straße und fragen mal nach. Was sind deine Träume für die Zukunft? Für was sparst du?
Also meine Träume für die Zukunft beruhen, glaube ich, auf einem sehr starken Autonomiebedürfnis und dadurch dem Verlangen, unabhängig zu sein.
Also meine Pläne für die Zukunft sind, dass ich momentan am Arbeiten bin und Geld spare, dass ich mir ein Vollzeitstudium ermöglichen kann.
Ich reite gerne, deswegen möchte ich gerne mal ein eigenes Pferd haben und mir das selber finanzieren können. Deswegen ist das was, wofür ich spare und ich reise gerne, deswegen Urlaub ist immer gut.
Schon ein bisschen typische Schweizer Häusertraum vielleicht. Ein Ferienhaus in den Bergen, so irgendetwas. Ja, ein schönes Haus.
Träume sind da, aber die Mittel dazu, die stehen, glaube ich, oft noch in den Sternen. Ich hoffe, unser nächster Gast kann uns da ein bisschen Licht ins Dunkel geben.
Hallo zusammen, hier ist der Sandro von der Zürich Invest. Zuerst mal danke, dass ich heute dabei sein und mit euch die spannende Reise durch den Podcast machen kann. Aus unserer Ecke von der Zürich Invest kommen die vielen spannenden Anlagelösungen von der Zürich Versicherung.
Mega viele junge Leute irgendwie haben einfach keine Ahnung oder haben sich noch nicht so mit dem Thema Säulen und Anlegen auseinandergesetzt. Was glaubst du, warum ist das so?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Wissensstand von der einen oder anderen zusammen oder mit dem Interesse von der Geldanlagen, wo vielleicht einfach in der breiten Bevölkerung noch viel zu wenig angekommen ist, als dass es eigentlich die Wichtigkeit würde nötig machen.
Wer kann denn welche Säulen überhaupt machen? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
Ja, die Voraussetzung in der Säule 3a ist, dass man in der Schweiz erwerbstätig ist und ein AHV-pflichtiges Einkommen hat. Die Säule 3b, die handhabt das wesentlich lockerer. Da kann man nämlich jede Person und unabhängig von Berufstätigkeit oder Wohnort kann einzahlen oder sparen.
Und was ist der Unterschied zwischen der dritten Säule bei der Bank oder bei einer Versicherung?
Wer bei der Bank fürs Alter spart, der hat die Wahl zwischen einem Vorsorgekonto, wo das eingezahlte Geld mit einem Zins verzinst wird, oder einem Konto, wo die eingezahlten Gelder in Wertschriften angelegt werden. Man ist super flexibel, was Einzahlen anbelangt, und zahlt nur dann, wenn man kann und will. Zum Sparziel erreichen ist dann aber dafür Disziplin gefragt. Wer bei der Versicherung fürs Alter spart, der macht das in der Regel über eine fixe Prämie von einer Spar- oder Lebensversicherung. Es gibt, wie vorher gehört, bei der Bank auch bei der Versicherung verschiedene Modelle, wo man auswählen kann zwischen dem fixen Zins oder ja, fixen Verzinsung oder den Wertschriften. Und nebst dem Spargedanken kann man bei der Versicherung auch noch Risikobausteine einbauen, wie beispielsweise das Todesfallkapital. Das Schöne bei der Zürich ist, rund ist noch ab, dass wir bei uns beide Lösungen haben und man kann aussuchen, welche die für mich passende Lösung ist. Oder man kombiniert einfach das Versicherungsprodukt mit der Bankenlösung.
Du hast jetzt vorher gesagt, Risiko. Wie viel Risiko sollte man dabei dann eingehen? Und von welchen Faktoren hängt das ab?
Ja, ich denke, das ist sehr individuell und von Person zu Person verschieden. Man sollte immer nur so viele Risiken eingehen, dass man in der Nacht noch ruhig schlafen kann. Und noch besser wäre natürlich, wenn einem die gewählte Spar- oder Anlagenvariante Freude macht. Es hängt da dabei aber zum einen davon ab, was ist so die persönliche Sparquote? Also was bleibt mir am Ende vom Monat übrig? Und was bin ich dann auch bereit einzusetzen, für mein Sportziel zu erreichen? Das kann aber auch bereits angespartes Geld auf einem Sparkonto sein. Und ein zweiter wichtiger Faktor ist der Zeithorizont, wo man sich gibt, bis man aufs investierte Vermögen zugreifen will oder dann halt auch muss.
Was gibt es denn für verschiedene Anlagestrategien und wie sehen denn jeweils die Renditechancen aus?
Ja, wenn man ein Vorsorgekonto mit Zins möchte, dann ist in der heutigen Zeit die Rendite wohl eher tief, weil der Zins ebenfalls tief ist. Als Alternative kann man auf den Anlagefondsmarkt zugreifen, wo zum Beispiel gerade im Bereich von der Säule 3b unzählige Anlagelösungen zur Verfügung stehen. Für die Säule 3a gibt es natürlich auch Anlagefondslösungen, da ist die Auswahl aber ein bisschen schmäler, weil nicht jedes Anlageinstrument fürs Vorsorgegeld geeignet ist. Die Renditechance die erhöht sich, je mehr Risiken dass man eingeht. Und je länger allerdings der Horizont ist, wo man sich Zeit gibt, also Zeitdauer, wo ich sparen tue, desto weniger wird das Risiko ins Gewicht fallen, weil so die kurzfristigen Schwankungen, die so Anlagelösungen mit sich bringen, weniger ins Gewicht fallen werden. Und wenn jetzt noch die Zahl hören willst von mir, dann haben zum Beispiel in den letzten 15 Jahren einen Anlageaktienfonds, wenn man es so sagen will, wenn man da drin investiert hat, hat man im Schnitt etwa 7-8% pro Jahr, wo man kann erwarten kann und was noch abziehen muss, sind allfällige Gebühren von den Anbietern.
Spannend. Und es klingt auch mega logisch mit dem, je länger man sich Zeit nimmt, desto weniger ist man dann abhängig von diesen Schwankungen. Das nimmt einem ein bisschen den Druck raus, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Ein paar spannende und für mich neue Erläuterungen von Sandro. Wir gehen jetzt noch zu Miss Finance und vertiefen uns noch mal ein bisschen mehr Richtung Risiko und Anliegen.
Hallo Zürich Community, ich bin Angela von missfinance.ch und ich schreibe auf meinem Blog über finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Die Themen sind sehr vielfältig und richten sich grundsätzlich nicht nur an Frauen, aber ich möchte besonders Frauen einen kleinen Schubs geben, sich endlich mit dem Thema zu befassen.
Herzlich willkommen Angela, mega schön bist du heute da.
Danke vielmals.
Mich würde jetzt mal wundern, wie bist du eigentlich dazu gekommen, über Finanzen zu bloggen? Ist ja jetzt doch nicht so 0815.
Ich habe angefangen, weil ich, als ich mich selber mit dem Thema anfangen zu befassen, was auch eher ein bisschen spät war, gemerkt habe, dass sich in meinem Umfeld sehr viele auch nicht damit befassen. Und es eigentlich nichts gibt, was sich speziell an Frauen richtet in der Schweiz. Und wir haben ein bisschen andere Lebensplanung, Lebensgestaltung, wir haben einen ungleich verlaufenden Lebenslauf mit mehr Ausfällen, Teilzeitarbeit. Und dann habe ich eigentlich, als ich mit meinen Kolleginnen geredet habe, gemerkt, die wissen jetzt auch nicht mehr als ich oder machen noch weniger als ich. Und habe dann später aus all den Notizen, die ich mir gemacht habe, in der Phase, in der ich am Lehren war, den Blog erstellt.
Angela, was gehört denn für dich zum Einmaleins vom Anliegen? Wo braucht es noch mehr Aufklärung?
Zuerst musst du dich informieren. Und das ist wirklich so ein bisschen der Grundstein. Weil dann kannst du bewusste und fundierte Entscheidungen treffen. Und das mindert dann eben auch das Risiko. So kannst du es abschätzen. Wie gross ist das Risiko? Mit wie viel Risiko fühle ich mich wohl? Aber je mehr als du weißt, umso besser kannst du das abschätzen. Und darum ist für mich das wirklich so das Wichtigste. Und das ist auch dort, wo es halt eben genau mehr Aufklärung braucht. Wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen. Es wird in der Schule nicht unterrichtet, sondern es ist wie eine Holzschule. Das muss sich jeder selber damit befassen. Und es ist ein Thema, das jetzt nicht mega sexy ist. Also es ist eher trocken und verstaubt. Oder so ist zumindest der Ruf. Und das ist es aber eigentlich gar nicht. Und ich kann eigentlich jedem ans Herz legen, es einfach anzugehen, auch wenn es sauber ist und du selber musst den Effort machen. Weil wenn du nachher Konsequenzen hast oder merkst, dass es Konsequenzen gibt, ist es vielleicht auch schon zu spät. Darum, wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre es schon, dass man irgendwie in der Schule das würde aufnehmen würde. Vielleicht anstatt ein bisschen Geometrie oder so.
Was ist denn der Unterschied, wenn wir noch beim Thema Anlegen sind, zwischen Aktien und einem Fonds?
Hast du lieber Schoki oder Blümli?
Ich glaube Schoki, weil das kann
okay. Essen. Also es ist wie so, ein Praline ist eine Aktie und eine Aktie ist ein Anteilsschein. Und du kaufst, also an einem Unternehmen, und da kaufst du wirklich einfach eins einzelnes. Und wenn du einen Fonds kaufst oder einen ETF, dann nachher kaufst du wie die ganze Pralinen-Schachtel.
Okay.
Darum hast du nachher halt auch das Risiko, wo, wenn ein Fulls dabei ist, also ein Fulls-Unternehmen, schlechte Pralinen in der Schachtel, dann merkst du das viel weniger, weder wenn du irgendwie fünf einzelne aussuchst selber, wo die halt auch viel mehr musst informieren und dann nachher das ausfällt, ist das viel grösser, weder wenn du einfach einen Fonds kaufst, wo eine Vorauswahl drin ist.
Es gibt ja auch noch weitere Anlegemöglichkeiten, zum Beispiel Kryptowährungen, wie, ich glaube, heute kennt es jeder, Bitcoin. Was ist denn deine Einstellung zu Kryptowährung?
Ich würde Kryptowährung jetzt nicht unbedingt für Einsteiger empfehlen. Also der Kryptomarkt hat auch sehr starke Schwankungen und mit denen musst du leben können. Und ich sage immer so, du musst Sachen im Depot haben, wo dich die Nacht ruhig schlafen lassen. Und wenn du so Schwankungen von 10-20% vielleicht an einem Tag hast, ist das jetzt nicht etwas auf einen Anfänger vielleicht gerade mega cool ist. Und darum sage ich immer, das ist super und es ist eine Glaubenssache, ob du glaubst, dass das kommt oder nicht. Aber ich würde es eher als risikobehafteten Teil vom Depot nehmen und vielleicht auch Geld nehmen, wo du weißt, im schlimmsten Fall verliere ich es. Also Beträge überschaubar halten.
Wie viel Risiko sollte man dann eingehen? Also sagen wir mal, was passiert dann bei einem Börsencrash?
Genau, aber beim Risiko musst du sehr individuell schauen, was passt für dich und was, mit was fühlst du dich wohl. Und bei einem Crash ist es so, dass halt wirklich Börsen eine Zeit oder ein paar Jahre im Minus sind und du die Zeit musst aushalten. Weil Verlust machst du erst, wenn du deine Anlagen verkaufst. Und solange du das einfach kannst aushalten kannst, ist es wie nicht so schlimm, sondern im Gegenteil eigentlich eine mega gute Gelegenheit, zum günstig nachzukaufen. Aber du musst natürlich für das auch einen langfristigen Anlagehorizont haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel, also ich spare auch fürs Alter, dann nachher habe ich jetzt irgendwie noch 30 Jahre oder so, wo das Geld einfach liegt. Und mit dem Horizont ist das Risiko natürlich auch viel tiefer, weil historisch gesehen, über so viele Jahre war die Börse eigentlich immer wieder im Plus gewesen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du das Geld nicht sofort wieder brauchen darfst. Also wenn du jetzt Geld anleihst, das du in 2-3 Jahren brauchst, weil du ein neues Auto musst kaufen musst, dann nachher hast du ein Problem, wenn gerade ein halbes Jahr vorher eine Börse crasht ist. Mm. Und darum ist ein weiterer Punkt, um das Risiko zu minimieren, wirklich, dass du Geld einsetzt, das du im Moment nicht brauchst. Und das, wenn dein Ziel langfristig ist, reduziert das Risiko extrem.
Wo denkst denn du, besteht so das grösste Defizit, wenn man das so sagen kann, in der Gesellschaft, was das Sparen oder das Anlegen angeht?
Ich glaube, das ist in vielen beim Mindset. Also es gibt halt ganz viele so Glaubenssätze, die wir alle haben. Und ich habe bei mir mega fest gemerkt, also warum habe ich so lange nicht angelegt? Ich bin ganz fest überzeugt, Börse ist nur etwas für Reiche. Das kann man gar nicht so als Normalsterblichen. Oder man muss auf die Bank und das machen dann die Banker für dich. Also, dass du eigentlich das nur kannst, wenn du wirklich mega viel Geld hast und dass sich das nur der lohnt. Und das andere ist eben, was wir schon angesprochen haben, das Wissen. Also eben, wenn ich das Wissen damals gehabt, hätte ich wie die Glaubenssätze auflösen können. Und es gibt halt bei diesen Glaubenssätzen hat jeder andere. Ich habe jetzt den gesagt, der für mich passt, aber es gibt noch andere Leute, die haben, Geld ist schlecht, Geld stinkt, Geld macht dich zu einem schlechten Mensch. So ein bisschen. Ja, es gibt wirklich von A bis Z, glaube, jeder hat irgendwie Prägungen mit Geld und die meisten sind leider so, dass sie sich ein bisschen daran hindern, das Geld zu vermehren. Es gibt auch das letzte Hemd hat keine Taschen. So ein bisschen, was dann auch wieder hindert daran zu sparen, oder? Und es gibt auch immer einen Grund, nicht zu sparen. Und das ist so ein bisschen der Grundstein wieder, warum als der erste Schritt mit dem Anfang nicht klappt.
In dem Fall fängt es fest auch im Kopf an. Und hört auch dort ein bisschen auf, wie du das jetzt sagst.
Wie bei allem, ja.
Ja. Welche persönlichen Tipps würdest du den Menschen dort aussen mal noch geben? Jetzt vielleicht auch zum Schluss, wenn es um das Thema Geld sinnvoll anlegen geht.
Beim Anlegen kann ich wirklich sagen, immer gut informieren. Also das ist halt, ja, jetzt habe ich es irgendwie schon 7-mal gesagt, aber es ist leider wirklich so, weil schlussendlich musst du mit den Konsequenzen leben. Und das ist auch das, was ich sage, niemand interessiert sich so fest für deine Finanzen wie du selber. Also das ist sicher ein Tipp. Und dann den Notgroschen ansparen. Also bevor du anfängst zu investieren, dass du den Notgroschen ansparst, für wenn eben jetzt dein Auto nachher eine Panne hat und du brauchst plötzlich ein neues oder der Laptop irgendwie abstürzt, dass du die unvorhergesehenen Ausgaben eigentlich mit dem Notgroschen stecken kannst und nicht an die Investitionen musst. Eine Notgrosche kann 3 bis 6 Monate Gehälter sein, je nach deinem Lebensstil. Da kannst du zum Beispiel auch eine unerwartete Arbeitslosigkeit oder so mal überbrücken. Und da würde ich empfehlen, dass man ihn bei einer anderen Bank hat. Auf einem Konto, das man nicht sieht, so mit dem, aus den Augen, aus dem Sinnprinzip.
Ja, das klingt ein bisschen sicherer.
Ja, es ist auch wieder im Kopf. Eigentlich weiss man ja schon, dass es dort ist, aber wenn man es nicht die ganze Zeit sieht, ist es eben eigentlich mega gut. Also zumindest für mich. Ich kann mich dann relativ einfach austricksen. Und der dritte Tipp ist anfangen. Also klar, dass man sich informiert und dass man all das beachtet und es gibt jenste Sachen und ich weiss, heute einfach je mehr, als ich weiss eigentlich, dass ich immer noch nichts weiss, weil es so komplex ist. Und der Finanzbereich, ich bin da auch in vielen Bereichen kein Experte, weil es einfach so extrem vielseitig ist. Aber dass man sich auch von dem nicht abhalten lässt, sondern irgendwann den Schritt macht und sagt, hey, ich nehme einen gewissen Betrag, das ist jetzt mal Geld, das ich einsetze. Und unter Umständen zahle ich dann halt auch ein bisschen Lehrgeld. Aber dass man anfängt, weil Learning by Doing, du siehst, wie es funktioniert, machst Erfahrungen und du kannst immer Fehler wieder korrigieren.
Und irgendwann redest du dann auch die Sprache der Finanzen immer besser.
Genau. Oder wir können uns einfach ganz einfach darüber unterhalten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, um das Thema ein bisschen nahbarer zu machen.
Ja, das stimmt. Ein bisschen mehr darüber schwätzen und ein bisschen weniger tabuisieren. Und ich glaube, dann wird es ein bisschen umgänglicher und weniger harzig.
Genau.
Also ich persönlich habe heute mega viel Neues lernen und ich merke, je länger, je mehr, dass wie je mehr Infos ich habe, desto sicherer fühle ich mich und desto mehr merke ich, hey, es ist eigentlich spannend und ich darf und kann mich auch sehr wohl damit auseinandersetzen. Ich habe es lustig gefunden, wie Miss Finance gesagt hat, dass sie sich wünscht, dass das auch in der Schule thematisiert wird, weil ich merke, wie mir fehlt so ein bisschen der Zugang dazu. Aber wenn man mal mit den Leuten redet und sich ein bisschen reinliest, merkt man, hey, es ist eigentlich überschaubar und es ist etwas Alltagnähes und ja, ich glaube, ich werde auch in Zukunft mit meinen Freunden und Freundinnen ein bisschen mehr über das Thema diskutieren.
Hast du gewusst, das ist ein Podcast von der Zürich Schweiz?